Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Und jetzt, das ist für mich 9 Uhr und 35 Sekunden an diesem 10. Dezember des Jahres 2025. Und für mich heißt für Reino. Und Reino begrüßt euch alle ganz herzlich zu dieser Sendung von Unterdessen, die von anderen angesagt worden ist. Und ich muss es nicht auch einmal wiederholen. Ich werde es oft genug noch in dieser Sendung sagen können. Was steht auf dem Programm heute am 10. Dezember 2025 in Unterdessen? Auf dem Programm stehen zwei Punkte, die wir eigentlich fast immer mittwochs haben. Nämlich einmal hat sich die Kollegin Marie mal wieder verdient gemacht um die Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Und dann habe ich mich erneut versucht an einem neuen Teil der Wissenschaftsecke, die ich mir ausgedacht habe. Da geht es heute um Gleichheit und den Umgang mit Unterschieden. Und dann gibt es einen Beitrag, der sich mit dem Thema Schokolade beschäftigt, weil ja gerade eben Nikolaus war und Weihnachten vor der Tür steht und da ist ja Schokolade ganz angesagt. Und außerdem habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten in dieser Sendung, die ich euch anbiete und bei denen ich hoffe, dass sie euch ein wenig interessieren und vielleicht auch Spaß machen oder Freude oder Ärger, wer weiß. Man steckt ja in den Köpfen der Hörer nicht drin, glücklicherweise muss man dazu sagen. Denn dann wären wir vielleicht gar nicht mehr dazu in der Lage, eine Sendung zu machen. Denn so große Unterschiede, wie ich mir vorstelle, dass sie in euren Köpfen stattfinden, die könnten wir wahrscheinlich gar nicht bewältigen. So ist das mit dem Wetter ja auch. Stellen wir uns vor, wir könnten das Wetter machen. Es käme an einem Tag in jeder Minute ein anderes Wetter dabei raus. Und da wir jetzt Dezember haben, habe ich für den Dezember Musik rausgesucht, die teilweise jedenfalls mit dem Dezember zu tun hat. Und der erste Song, den ich dazu habe, ist von Alexa Feser.
Du siehst den Zügen hinterher und all den Schiffen auf dem Meer. Bist in Gedanken Passagier in jedem Flugzeug über dir. Du kennst die Start- und Abfahrtzeiten aller Transportgelegenheiten. So stehst du schweigend neben mir. Du bist schon lange nicht mehr hier. Aus der sicheren Distanz der Gegenwart erteile ich dir das Signal zum Start. Der zweite Stern von links und Energie. Schau nicht zurück und bitte schrei. Beim Laufen jeden Meter, berechnest jeden Parameter Wahrscheinlichkeit. Ich falle rückwärts durch die Zeit. Bis zu dem Augenblick zurück, in dem dein erster leerer Blick mir deinen Plan verraten hat. Ist es wieder meine Stadt? Aus der sicheren Distanz der Gegenwart erteile ich dir das Signal zum Start. Der zweite Stern von links und Energie. Schau nicht zurück und bitte schrei.
Alexa Feser war das. Dezemberkind hieß der Song. Und in diesem Song kam ein Bild drin vor, über das ich mir, nachdem ich es das erste Mal gehört hatte, so richtig lange Gedanken gemacht habe. Da singt sie nämlich, ich falle rückwärts durch die Zeit. Jetzt habe ich mich gefragt, was will uns das sagen? Rückwärts durch die Zeit zu fallen auch noch, sodass man es ja gar nicht selber beeinflussen und bremsen kann, sondern dass dann irgendwie die Gravitation einen durch die Zeit zieht. Sind wir dann schon wieder bei Einstein oder geht's um Zeit, die man rückwärts durchlebt, also von gestern nach vorgestern und nicht nach heute? Interessante Fragen habe ich mir gestellt, beantworten konnte ich sie mir nicht, aber ich habe einen Song gefunden, der dazu passt, nämlich von Reinhard May gibt es einen schönen Song, der vielleicht auch auf den Dezember passt, der passt eigentlich auf jeden Tag, Zeit zu leben.
Ein Haus und Sicherheit, ein Ring in Ewigkeit, ein Mensch, der immer bleibt, Vernunft für alle Zeit. Wovor haben wir nur so viel Angst? Ein Lächeln, das nicht stimmt, ein Blick, der nichts beginnt, die Hand, die nur noch nimmt und Zeit, die schnell verrinnt. Wovor haben wir nur so viel Angst? Und der Wind fegt all die Blätter fort. Und der Tod ist mehr als nur ein Wort. Denn nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt. Kein Ring, kein Gold, kein Leid. Nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt. Es wird Zeit zu leben. Endlich Zeit, Zeit zu leben. Sagt mir, ich bin, das Konto sagt, ich hab, die Fotos und das Kind zeigen, ich war immer da. alles, was ich habe, gehört mir. Nichts als Schmerz, sagt die Angst, nichts als Angst, sagt der Schmerz. Halt es fest, sagt der Kopf, lass es los, sagt das Herz. Und die Liebe sagt leise, jetzt und hier. Und der Wind fegt all die Blätter fort. Und der Tod ist mehr als nur ein Wort. Denn nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt. Kein Ring, kein Gold. Es wird Zeit zu leben, endlich Zeit, Zeit zu leben, endlich Zeit. Es wird Zeit zu leben, endlich Zeit, Zeit zu leben. Endlich Zeit, Zeit zu leben.
Reinhard May war das, Zeit zu leben. Und Zeit für den Dezember ist heute am 10. natürlich auch. Und im Dezember gibt es ja immer vom 1. bis zum 24. den Adventskalender mit den 24 Türchen. Und die freien Radios oder einige freie Radios haben sich mal gedacht, stellen wir mal ein paar Sachen zusammen für jeden Tag ein Türchen und ich übernehme eins dieser Türchen. Jetzt das Türchen Nummer 10 natürlich, welches sonst? Und dieses Türchen Nummer 10 ist ein ganz kurzes Türchen und es ist auch nicht unbedingt ein schönes Türchen, aber ich möchte es trotzdem abspielen, weil ich denke, ein bisschen an Weihnachten dürfen wir ja denn vielleicht auch bei Radio Frei denken.
Ihr hört den Hörnixer Adventskalender. Heute hört ihr Türchen Nummer 10.
Soundblasen im Liebnitzsee von Esther Niklas.
Soundblasen im Liebnitzsee, die Meldungen. Die letzte Generation der Süßwasserfische solidarisierte sich am vergangenen Wochenende mit Berliner Klimaaktivisten am Liebnitzsee. Während die Klimaaktivisten gegen das Fischsterben skandierten, protestierten die Fische selbst gegen die Wassererwärmung im See und klebten sich am Badestrand fest. Missverständlicherweise warfen die Klimaaktivisten die Fische in einer Rettungsaktion zurück ins Wasser und vereitelten so unfreiwilligerweise den Protest der Fische. Daraufhin erzürnten sich die Fische derartig, dass sie erneut den Badestrand stürmten, sich an den Beinen der Klimaaktivisten festbissen und diese ins Wasser zerrten. Die dabei entstandenen Soundblasen entzündeten sich und setzten Teile des Badestrandes in Brand, worauf die Badegäste die Feuerwehr alarmierten. Bleibt die große Frage unserer Zeit? Wo brennt's denn?
Das war das heutige Türchen vom Hörnixer Adventskalender. Seid gespannt, was morgen kommt. Wir hören uns.
Das war das Adventskalender-Türchen mit der Nummer 10. Wo es brennt, kann ich nicht beantworten, jedenfalls nicht für alle. Ich kann für mich beantworten, ich habe glücklicherweise im Moment keine Brände zu löschen in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich wünsche euch, dass es euch genauso geht wie mir. Und weil wir gerade bei Dezember und der Zeit waren am Anfang, habe ich jetzt zwei Songs, die sich auch mit dem Dezember beschäftigen, aber aus ganz unterschiedlichen Zeiten stammen. Da gibt es nämlich einmal von den Four Seasons, kein Mensch kennt heute noch die Four Seasons, einen Song, der heißt Dezember 1963, der ist jetzt also 62 Jahre alt. Und dann gibt es einen Song, der heißt Back to December und der ist noch relativ jung, der ist nämlich von Taylor Swift und dann könnt ihr diese beiden Songs vielleicht miteinander vergleichen, was den Rhythmus, was die Melodie anlangt und was die Nähe zu eurem Fühlen anlangt und könnt sagen, welcher Zeit ihr euch eher verbunden fühlt. Jetzt also erstmal die Four Seasons December 1963.
Gave me roses and I left them there to die. change it, but I can't. So if the chain is on your door, I understand. But this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night.
Taylor Swift war das. Der Song ist allerdings auch schon seinerseits wieder 15 Jahre alt. Er stammt aus 2010 und deswegen ist der Vergleich mit dem heutigen Musikgeschmack vielleicht gar nicht so unbedingt angebracht. Aber zwischen Taylor Swift und den Four Seasons liegen immerhin noch rund 50 Jahre zwischen diesen beiden Songs, die wir gerade gehört haben. Und da gibt es dann doch schon einige Unterschiede rauszuhören. Die Musikexperten können das besser, als ich es kann. Wir kommen zum ersten Wortbeitrag, der knüpft noch einmal an diese Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Und zwar war ja am 6. Dezember Nikolaus vor 4 Tagen und am 24.12. in 14 Tagen ist der Weihnachtsabend. Da wird wieder wahrscheinlich jedenfalls jede Menge Schokolade verschenkt. Das wird die Beschenkten sicherlich freuen. Vielleicht auch den einen oder anderen Zahnarzt, das weiß ich nicht. Und vielleicht werden sich auch Krankenversicherungen weniger darüber freuen. Und auch die Bauerinnen und Bauern, welche den benötigten Kakao liefern, haben nicht immer Grund zur Freude. Über die aktuellen Preissteigerungen, die dunkle Seite der Schokolade und den fairen Handel hat Radio Loro, und zwar dessen Redakteur Aldo, gesprochen mit Annette Knauf. Annette Knauf arbeitet als Koordinatorin und Bildungsreferentin beim Bildungsprojekt Nachhaltig Leben im Ökohaus Rostock. Und dieses Interview habe ich mir geklaut von den Kolleginnen und Kollegen von Radio Loro und habe es für euch abgestaubt. Hier ist es.
Wie funktioniert eigentlich der globale Kakaomarkt?
Es gibt grundsätzlich Kakaoproduzenten. Die meisten davon befinden sich in Westafrika, also Ghana und Elfenbeinküste. Und dann gibt es auch noch in Indonesien und in Mittel- und Südamerika. Und der Kakao wird ganz grob gesprochen an der Börse gehandelt, auch im Voraus meist schon. Und dann an große Schokoladen- oder Kakaounternehmen, die wir alle kennen, Mondelez, Sprüngli, Nestlé, Mars, sind so ganz große Player, verkauft. Und die machen dann im globalen Norden sozusagen die Schokoladen Herstellung meistens und dann auch den entsprechenden Umsatz mit dem Verkauf im Einzelhandel später.
Wer mal des Öfteren in den Supermarkt geht, der weiß, aktuell ist die Schokolade so teuer wie noch nie. Das liegt unter anderem auch an dem hohen Kakaopreis. Welche Ursachen hat das?
Also 2024 und 2025 gab es klimabedingt Ernteausfälle. Also es gab Dürren, Überschwemmungen und Krankheiten in den Plantagen. Und damit sind natürlich auch wegen dem reduzierten Angebot die Preise hochgeschossen. Und die Schokoladenfirmen haben allerdings auch da noch ein bisschen Mitnahmeeffekte draufgesetzt, sodass die Preise auch deutlich höher gestiegen sind als das, was eigentlich am Kakaomarkt nötig gewesen wäre.
Ja, wenn die Kakaopreise gerade so hoch sind, ist das nicht auch von Vorteil für die Bauern, dass sie dann dementsprechend auch mehr Geld verdienen?
Das wäre schön, ist aber leider nicht so. Gerade jetzt in dem Fall des bei Ghana und Elfenbeinküste, die haben natürlich durch die Missernte natürlich einfach auch wenig verkaufen können und dadurch auch nicht viel Einkommen, nicht viel mehr Einkommen bekommen. Andere Länder, Indonesien und Mittelamerika, konnten da schon von den erhöhten Preisen ein bisschen was abbekommen. Aber die meisten Bauern leben ja sowieso unter einem Existenzminimum und wenn es da mal ein bisschen hoch geht, ist das immer noch recht wenig Geld tatsächlich. Das Problem, was dabei auch auftaucht, dass sie natürlich auch keine Arbeitskräfte bezahlen können. Und das führt in all diesen Ländern im Westafrika massiv zur Ausbeutung von Kindern, also auch teilweise zur Kinderversklavung. Und wir haben also ein großes Problem, gerade im konventionellen Handel mit Kinderarbeit im Kakaoanbau.
Ja, um das zu verhindern, zum Beispiel diese ausbeuterische Kinderarbeit, gibt es ja das Konzept des fairen Handels. Was macht denn faire Schokolade besser oder fairer Kakao besser als konventionelle Schokolade?
Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass fairer Handel darauf setzt, dass es einen Mindestpreis gibt für die Bauern. Damit haben sie sozusagen einen verlässlichen Abnahmepreis. Sie wissen, was reinkommt übers Jahr und auch über mehrere Jahre, denn es gibt oft auch ganz stabile Handelsbeziehungen. Also man weiß, wo man den Kakao hin verkauft oder herbekommt. Und dieser Preis liegt immer über dem Weltmarktpreis. Also das ist die Bedingung. Man bekommt immer mehr als der Weltmarktpreis. Und es gibt zusätzlich auch noch eine Prämie für soziale Projekte. Zum Beispiel innerhalb einer Kooperative. Da fällt alles Mögliche rein, ne? Von Klinik bis Schule, vielleicht auch Brunnenbau etc. Also alles, was so sozial für eine Gemeinde gut ist und der Gemeinde gut tut, kann dann mit diesem Geld bezahlt werden. Kinderarbeit ist natürlich per se ausgeschlossen, vor allen Dingen ausbeuterische Kinderarbeit. Also, dass die Kinder wirklich zur Schule auch gehen können, ist ein ganz wichtiger Punkt beim fairen Handel. Zusätzlich ist beim fairen Handel auch sowas wie Demokratieentwicklung, Gleichberechtigung, also innerhalb der Kommune eine soziale Entwicklung ganz wichtig. Dazu gehört auch oft tatsächlich auch noch die Zusatzzertifizierung des ökologischen Anbaus, weil es einfach ideologisch schon ganz gut zusammenpasst und sich einfach lohnt für die Bauern, weil sie nochmal eine Prämie mehr bekommen.
Das Gros der Produzentinnen von Kakao befindet sich hauptsächlich in Westafrika, aber auch in Süd- und Mittelamerika. Das ist ja alles weit weg. Wie können denn da die Kriterien des fairen Handels kontrolliert werden?
Also tatsächlich gibt es ein FloCert, das ist ein unabhängiges Unternehmen, das regelmäßig Bauern, die zertifiziert sind oder Kooperativen kontrollieren. Wichtig ist zu sagen, dass im Fernhandel oft auch ganze Betriebe wirklich kontrolliert werden. Also da wird nicht nur auf die Kakaobohne geguckt, sondern eben auch geguckt, gibt es hier demokratische Strukturen, können die Bauern mitbestimmen, wie geht's den Kindern. Das zählt alles bei der Zertifizierung im Fernhandel grundsätzlich mit rein.
Wo gibt es denn faire Schokolade hier zu kaufen?
Der netteste Ort, faire Schokolade zu kaufen und vielleicht dabei noch einen Kaffee zu trinken, ist natürlich der Weltladen in der Hermannstraße gegenüber vom Rosengarten. Und da kriegt man alle möglichen Schokoladen von verschiedenen Anbietern, Gepa, Fair Afrique zum Beispiel. Aber natürlich gibt es faire Schokolade heutzutage auch im Supermarkt. Und da kann man sich natürlich durchschauen, wo welche Siegel drauf sind und kann dann auch faire Schokolade kaufen zur Weihnachtszeit.
Ja, nun gibt es ja nicht bloß das Fairtrade-Siegel, sondern es gibt auch noch andere Siegel, zum Beispiel Rainforest Alliance. Wie sind denn solche Siegel zu bewerten?
Rainforest Alliance wird ganz kritisch bewertet. Rainforest Alliance zahlt zum Beispiel den Bauern keinen fairen Preis und es gibt auch keine Prämien. Das ist alles nicht vorgesehen. Also die Finanzierungsgrundlage der Bauern, wie sie beim fairen Handel vorgesehen ist, ist hier gar nicht gegeben. Sie machen Schulungen, ne? Einfach beraten, wie Bauern anbauen sollen. Aber das führt überhaupt nicht dazu, dass die Bauern ein faires Einkommen haben oder Kinderarbeit vermieden wird, sondern ist eigentlich nur Greenwashing. Es gibt tatsächlich aber auch Siegel, die noch besser sind als das Fairtrade-Siegel. Das ist zum Beispiel die Gepa, das ist Tony Chocolonely's und Jokolade, aber auch Fair Afrique. Das sind alles so Marken, die tatsächlich viel höhere Prämien zahlen, zum Beispiel ganz besonders nochmal auf Kinderarbeit achten oder auch ganz speziell wie Naturland Fair wirklich auch noch ökologische Standards setzt. Und da kann ich gerade zur Weihnachtszeit wirklich nur für plädieren, wenn ihr den Leuten da draußen, den Bauern und der Natur was Gutes tun wollt zu Weihnachten, dann kauft doch am besten die On-Top-Siegel, die es noch besser machen.
Dann vielen Dank für das Interview.
Sehr, sehr gern.
Dieser Song, der da gerade im Hintergrund läuft, ist übrigens von Paul McCartney. Wer hätte das gedacht? Dieser Song, der gar kein Song ist, weil gar nicht gesungen wird, hat den Titel Long-Tailed Winterbird. Und wegen des Winterbirds habe ich den auch rausgesucht. Long-tailed Winterbird heißt, wenn ich es richtig verstehe, so viel wie langschwänziger Wintervogel. Solche Musik hat Paul McCartney gemacht. Er war ja ohnehin, oder na, was heißt war, ist ja ohnehin sehr vielfältig in seiner Musikproduktion, wenn man sich die ganze Geschichte von ihm nach den Beatles, aber auch von ihm während der Beatles vor Augen führt. Nein, vor Ohren führt, Entschuldigung, wie konnte ich nur. Wir kommen zum nächsten Wortbeitrag und der nächste Wortbeitrag ist einer, der immer mittwochs eigentlich aufkreuzt und Marie steuert ihn bei, jedes Mal wieder mit großem Vergnügen mit ihren Gästen. Und die Rubrik heißt Switch vom Frosch zum Vogel und wir hören jetzt die Folge 95, die Moderationskarte.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Hallo, herzlich willkommen hier beim Switch vom Frosch zum Vogel mit Mirjam Binder, Marie Baumann und mit mir Lukas Osburg. Was gibt es heute? Ein Konflikt, den ich selbst mitgebracht habe. Und zwar habe ich mit einer Trainerkollegin ein Seminar gegeben und mit dieser Trainerkollegin sind hin und wieder Konflikte aufgetreten. Und ein was hat sie mir gesagt, was ich als Vorwurf gehört habe, was wahrscheinlich nicht so gemeint war. Und ich finde, das ist ganz gut, das können wir heute besprechen. Also, wir haben einen, um die Geschichte drumherum zu bauen, wir haben einen Beamer aufgebaut und der hat ein bisschen gewackelt, der Stuhl oder der Tisch, auf dem der stand. Und ich habe eine Moderationskarte, zwei Moderationskarten genommen, die so klein gemacht und drunter gesteckt. Und dann hat sie mich gefragt, die Trainerkollegin, hast du wenigstens eine alte Moderationskarte genommen? weil sie, also sie benutzt die, die man nur auf einer Seite schreibt, benutzt sie nochmal, steckt sie extra wohin, wo sie die andere Seite nochmal benutzen kann. Hm. Hast du wenigstens eine alte Moderationskarte genommen?
Ach, und du hast das als Vorwurf gehört?
Ich habe vor allem dieses wenigstens sehr doller als, ja, habe ich, ja.
Genau. Welche Seite möchtest du denn zuerst beleuchtet wissen, Lukas?
Na, wenn ich dir wünschen kann, dann meine.
Deine?
Ja.
Also so rückblickend, wenn du jetzt auch so dran denkst, erstmal irritiert?
Erschrocken, ja.
Erschrocken, irritiert, okay.
Ja. Unsicher vielleicht auch. Mhm. Auch so, habe ich so im Nachhinein gemerkt, auch so bei mir der Gedanke, hey, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ja.
Oh, da klingt Hilflosigkeit so für mich durch.
Hilflos? Oh, das stimmt, ja. Also hilflos, ratlos, unsicher, erschrocken, irritiert, ja. Im allerersten Moment auf jeden Fall erstmal erschrocken, ja.
Das waren quasi die Gefühle, die du in dem Moment hattest.
Genau, also wenn ich mich an die Situation erinnere, dann geht es mir so, ja.
Und weißt du auch warum? Also war, ja, das ist ja dann die Ebene der Bedürfnisse, wo irgendwas nicht erfüllt ist, weswegen sich diese Gefühle äußern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich hätte erst einen Moment, weil ich es für mich noch gar nicht so genau auseinandergenommen habe, die Situation. Wertschätzung ist mit dabei.
Ja, sehe ich auch so. Angenommen sein.
Angenommen sein, ja, auch.
Vertrauen.
Ah, da ist es, ja, genau. Ja.
Ja, also ich hatte eben noch so die Idee, selbst entscheiden können, so.
Ja, doch, das
auch im Sinne von Gleichwertigkeit, ja. Akzeptanz.
Vertrauen, so. Gleichwertigkeit, Mitbestimmung oder selbst mitbestimmen können, ja.
Und gleichzeitig, ja, das Vertrauen ist so, halt, es wird ja hinterfragt von deiner Trainerkollegin.
So, ja, also so kam es bei mir an, so habe ich es gehört. Ob sie es hinterfragt oder nicht, weiß ich nicht, aber so habe ich es für mich aufgenommen. Ja, und merke ich, also wenn ich jetzt so mit Selbstbestimmung und Vertrauen und Wertschätzung, Gleichwertigkeit, also wenn ich das jetzt höre und damit verbunden bin, dann merke ich auch, dass ich da traurig bin. Also weil sich das zumindest gelegentlich für mich in der Zusammenarbeit nicht erfüllt hat. Also einfach.
Und weil schade. Dir das wichtig ist, das zu erleben.
Ja, also so echt schade, dass das da nicht so gelungen ist für von meiner Seite und vielleicht von ihrer Seite aus auch. Ich würde sagen, meine Seite passt für den Moment, reicht wahrscheinlich erstmal.
Ja. Okay.
Dann können wir uns jetzt die andere angucken von der Kollegin.
Die quasi fragt, hast du wenigstens auch eine alte Moderationskarte genommen dafür?
Also wenn ich wirklich ganz so die Gerfen von außen auf habe, vermute ich direkt Nachhaltigkeit, ressourcenschonend arbeiten, mitdenken. Ist jetzt kein Bedürfniswort, aber geht in die Richtung.
Mhm. Und wollen wir nochmal auf die Gefühlsebene gucken, oder willst du gleich?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also ich finde es spannend, da reinzuschauen mit auch so dem Blick auf, wie äußere ich manchmal Dinge. Und da poltert gelegentlich auch völlig unüberlegt mal ein Satz raus. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht.
Gelegentlich, ja.
Der dann genauso ankommt, möglicherweise, ne?
Ja.
Wie bei dir. Und ich äußere den, also ohne jetzt drüber nachzudenken, wo will ich denn damit hin? Na, ich finde, das ist ein schönes Sinnbild dafür, dass gewaltfreie Kommunikation ja auch Achtsamkeit bedeutet. Achtsamkeit im Umgang, Achtsamkeit in der Haltung, in der Sprache miteinander. Und
da auch von beiden Seiten, also ich hab das jetzt der Trainerkollegin nicht gesagt, ich kann es ja noch sagen, ja, Achtsamkeit und Verantwortung dafür übernehmen auf beiden Seiten, weil ich kann es ja sagen, wenn ich sie nicht sage, hat sie es vielleicht schon längst vergessen oder sie meint es gar nicht so.
Und ist vielleicht für sie auch gar nicht so relevant.
Genau,
ne?
Ja.
Ich erinnere mich da an eine Situation, die wir neulich hatten, wo ich dir was gesagt habe und du gesagt hast, hey krass, das beschäftigt dich nach einer Woche immer noch, sowas zum Beispiel. Ne? Und wenn wir jetzt da hinschauen, was steckt denn da auch für eine Energie hin? Marie, hast du da eine Idee? Also was da für eine Energie dahinter steckt, wenn du so eine Frage stellst?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, was du mit Energie meinst.
Wie das so, also ich finde, wenn man so eine Frage stellt dann und man die bewusst stellt, ist ja trotzdem auch irgendwas im Körper spürbar. Das finde ich immer ganz gut, auch anzudocken daran, was sind so die körperlichen Reaktionen bei sowas. Also bin ich da angespannt, bin ich unruhig? Das sind ja dann schon Gefühle, das ist eigentlich ganz schön, weil das merke ich ja irgendwo nervös, also vielleicht auch ein bisschen überzogen und gleichzeitig, ja.
Vielleicht genau das, was du sagst, gestresst oder angespannt war die Trainerkollegin, einfach weil das Seminar gleich weitergeht und wir den Beamer und alles noch nicht fertig aufgebaut hatten. Vielleicht also.
Und gleichzeitig so der Gedanke auch, also wenn wir jetzt so den Fokus auf Material richten, ne, da wird eine bisher ungenutzte Moderationskarte genutzt oder eine, die ich den Teilnehmenden gar nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Wir reden da von ein, zwei Blatt. Ja. Ja, das ist ja nicht, da geht die Welt in Anführungszeichen nicht von unter, wenn man es bewertet. Und scheinbar ist ihr wichtig, dass da wirklich, wie du schon gesagt hast, ne?
Mitgedacht wird und nachhaltig gearbeitet wird.
Mhm, ja. Genau. Also es geht um Nachhaltigkeit, ja. Es geht um Achtsamkeit.
Ja, und wie könntest ihr da gehen? Also
ich bin da auch, also bei unruhig bin ich bei.
Unruhig? Mhm. Ah, ja.
Und das meine ich so mit, manchmal sagt man sowas auch völlig unbedacht, ohne jetzt einen wirklich einen ganz konkreten Hintergedanken dabei zu verfolgen.
Ich habe die ganze Zeit noch überlegt und dachte, es ist viel zu krass, um Wut mit reinzubringen, aber die so ärgerlich zu sein.
Vielleicht.
Dass vielleicht auch, also, jemandem das offensichtlich nicht wichtig ist oder weiß ich nicht.
Vielleicht, also dann halt nicht wütend oder verärgert, sondern sauer oder leicht. Na, halt die, also die kleinste Stufe davon.
Ja, auch so die kleinste Stufe von traurig.
Ja, ja.
Aber was ist das? Frage ans Publikum.
Ich würde bekümmert sagen, es passt nicht ganz, aber geht auch in die Richtung von traurig. Ich bin bekümmert, ja. Ich würde ich im Alltag
ja,
nicht
das
sagen.
Ist ja auch, ist ja schon sehr intensiv für so eine Frage nach,
ja.
Was hast du denn für eine Moderationskarte genommen? Ne? So.
Vielleicht auch einfach neugierig auf der anderen Seite.
Ja, also genau.
So, ich will es einfach wissen, so, hast du eine alte Moderationskarte genommen?
Verstehen wollen, sicher gehen. Vielleicht wirklich nur eine Mini-Unsicherheit.
Ja. Ja.
Ja. Und wie hast du reagiert?
Eine meiner Lieblingsstrategien auf Vorwürfe, erstmal schweigen. Also wirklich erstmal nichts sagen, ja. Ja, und meine eigenen Gedanken beobachten.
Mhm.
Ja.
Aber hat sie eine Frage, hat sie eine Antwort erwartet? Weil dann nichts zu sagen ist ja auch sehr irritierend, nicht? Machst du das öfter?
Kann ich mich mal beobachten. Also vermutlich habe ich danach Moment oder nach 2-3 Sekunden ja gesagt, also dass ich wenigstens eine alte Moderationskarte genommen habe. Ja, also auf jeden Fall mache ich öfter, dass ich nichts sage, statt einen Vorwurf zurückfeuern. Das mache ich sehr, sehr oft. Also da weiß ich auch, dass ich diese Art von, ich nenne es Streittyp bin, halt nicht offensiv so zurückfeuern, sondern eher defensiv und manchmal feuere ich dann auch gegen mich selbst, aber erstmal Mund zu und nicht einen Gegenvorwurf raushauen.
Also du hast Atmen, Lächeln, Innehalten schon verinnerlicht.
Nicht immer. Zumindest in vielen Situationen.
Ja. Das führt ja eigentlich auch dazu, dass man sich nachher dann okay fühlt. Ne?
Ja.
Ist das dann bei dir auch so? Also konntest du dich quasi selber reflektieren und warst dann okay mit der Situation oder hat das dann noch in dir weitergearbeitet?
Doch, einigermaßen okay war ich also mit der Selbstempathie, die ich mir da kurz geschenkt habe, ja.
Also war dann auch die Situation damit dann fertig?
Ja.
Und das ist schön zu hören, finde ich, also für mich persönlich ist es schön zu hören, dass in dem Moment eben nicht die Impulsivität im Vordergrund stand, sondern tatsächlich, so habe ich dich jetzt verstanden, schon auch eine Achtsamkeit da ist. Also
ja.
Zu sagen, ich halte kurz die Luft an und denk drüber nach und reagiere dann.
Ja.
Also dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion.
Ja. Habe ich auch an der Zusammenarbeit sehr geschätzt. Also ich sage habe, weil es beendet ist, die Zusammenarbeit. Sie war eher der impulsive Typ und hat die Dinge gleich angesprochen, was mir voll von ihr abgucken kann. Und ich war halt eher so, okay, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber oder ich spreche es eher nicht an. Was auch gut ist, aber wenn ich das nie anspreche, ist halt doof. Also braucht meistens irgend sowas in der Mitte.
Ja. Und genau. Mit Blick auf die Zeit können wir damit vielleicht für diese Woche enden und hören uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? You think you need it, you think you want it.
im Hinblick auf diese Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel in dieser Woche, der Folge 95, habe ich ganz spontan zwei Songs rausgesucht. Den ersten habt ihr gerade gehört, Moderation von Florence and the Machine. Und der andere im Hinblick auf die Strategie, erstmal zu schweigen, ist natürlich dieser hier.
Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered.
The Sound of Silence, Simon & Garfunkel war das. Wir kommen zu einem anderen Thema, zu mehreren anderen Themen, denn ich habe natürlich wie immer auch mal nachgeguckt, was ist eigentlich an einem 10. Dezember in der Vergangenheit alles passiert. Und wie bei jedem anderen Tag kommt da viel zusammen und ich nehme mal zwei oder drei der wesentlichen Punkte, jedenfalls aus meiner ganz persönlichen Sicht heraus. Heute vor 505 Jahren, muss man dazu sagen, es ist schon sehr, sehr lange her, hat Martin Luther in Wittenberg die päpstliche Bulle Esurge Domine verbrannt. In dieser päpstlichen Bulle hat der Papst ihn als Ketzer erklärt und mit dieser Verbrennung der päpstlichen Bulle hat auch Martin Luther dann den Bruch mit der Kirche von Rom endgültig vollzogen. Das ist schon so lange her. Und wir kämpfen ja heute noch darum, um die Einheit der Kirche und wie das eigentlich wieder zusammengehen könnte. Da hat gerade der Papst, der aktuelle Papst, mit seiner Reise in die Türkei ja einen Schritt in eine Richtung gemacht, an die wir meistens überhaupt nicht denken, nämlich die orthodoxe Kirche, und hat da einen Schritt gemacht, wo ich den Eindruck habe, dass auch in diese Richtung vielleicht wieder ein wenig mehr Kircheneinheit angestrebt ist. Das ist ein Punkt des Glaubens. Dann haben wir jetzt einen Punkt, viele Jahre später, nämlich vor jetzt 226 Jahren, im Jahre 1799, am 10. Dezember, hat Frankreich sich als erstes Land auf dieser Welt für das metrische System, das Dezimalsystem, entschieden und den Urmeter, also die im Grunde genommen die Grundlage für das Dezimalsystem, was die Entfernungen anlangt, hat das Urmeter aus Platin in Paris aufgehoben. Dort liegt es, wenn ich das richtig weiß, noch heute. Auch wenn die Materialien, in denen dieses Urmeter gefertigt ist, im Verlauf der Zeit immer mal gewechselt haben, um möglichst wenig Einflussmöglichkeiten auf die Länge dieses Urmeters haben zu können, dass zum Beispiel die Temperatur möglichst wenig Einfluss hat und andere Einflüsse mehr. Dieses Dezimalsystem, für das sich Frankreich damals 1799 entschieden hat, geht auf die Französische Revolution zurück. Ich erwähne das immer mal wieder, weil es deutlich macht, dass die Französische Revolution nicht nur ein sozialer und ein politischer Konflikt war, sondern eben auch ein Konflikt von Denkschulen und die Revolutionäre damals, 1789, die haben im Kopf gehabt, eben zwar auch Politik und soziale Verhältnisse, aber eben ganz maßgeblich auch die Frage des wissenschaftlichen Denkens. Und sie haben sich gewissermaßen als die letzten Vollstrecker und die eigentlichen Vollstrecker der Aufklärung verstanden. Und deswegen ist in Frankreich als erstem Land das Dezimalsystem eingeführt worden. In verschiedenen Bereichen übrigens, auch im Bereich der Zeit, haben die das Dezimalsystem sehr konsequent durchzusetzen versucht. Das ist dann aber bei der Zeit jedenfalls gescheitert. Man hat nicht 10 Monate haben können und man hat nicht 30 Tage in jedem Monat haben können. Das ist einfach irgendwie mit der Umlaufzeit der Erde um die Sonne nicht so richtig hingekommen. Und deswegen gibt es auch heute noch das zwar ein Dezimalsystem, was die Sekunden und die Minuten anlangt, aber es sind eben nicht 100 Sekunden in einer Minute und es sind nicht 100 Minuten in einer Stunde, sondern 60. Und insoweit ist das unvollständig und für einen, der ein Anhänger des Dezimalsystems ist, irgendwie auch unbefriedigend. Dann haben wir 1845, also vor 180 Jahren jetzt, die Anmeldung eines Patentes, der für den Straßenverkehr, für die Mobilität ganz maßgeblich war. Und zwar hat Robert William Thompson ein Patent für den von ihm erdachten Vollgummireifen zuerkannt. Also ein Zwischenschritt zu dem heutigen mit Luft gefüllten Reifen. Damit lassen wir es erstmal gut. Nein, einen Punkt nenne ich noch hinterher, weil er nun wiederum abschließt in seinem Rückbezug auf Religion. Und zwar 1878 ist auf dem Gothaer Hauptfriedhof die erste Feuerbestattung in einem deutschen Krematorium durchgeführt worden. Die erste Feuerbestattung in Europa überhaupt fand im Mai 1752, also schon 25 Jahre früher statt, in Roßwald in Österreich-Schlesien. Da wurde Sophia von Sachsen-Weißenfels, die Ehefrau des Grafen Albert Joseph von Hoditz, auf einem Scheiterhaufen